NDR Info. Echo des Tages.
Mit Gertrud Sterzl, guten Abend und herzlich willkommen. Und das sind die wichtigsten Themen in dieser Sendung. Die Ermittlungen gegen Funktionäre der FIFA werden konkreter. Frank-Walter Steinmeier im Nahen Osten, der Außenminister, versucht, in einem weiteren Konflikt zu vermitteln. Und dazu auch der Kommentar im Echo des Tages. Außerdem im Programm: Trauer über den Tod von Alfred Neven-Dumont. Der Kölner Verleger ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Bessere Betreuung für Hartz-IV-Empfänger und zum Schluss der Sendung der Sport am Wochenende. Zunächst aber zum Weltfußballverband, zur FIFA. Josef Blatter ist der Präsident und nach seiner umstrittenen Wiederwahl am Freitag dreht er nun so richtig auf. Blatter attackiert seine Kritiker und Rivalen, die USA und den Europäischen Fußballverband, die UEFA. Und er schreckt auch nicht vor seinem Freund zurück, dem Kaiser. Franz Beckenbauer, so Blatter, habe Wolfgang Niersbach zusammengefaltet, weil dieser gegen Blatter gestimmt habe. Der DFB-Chef und der Kaiser haben das aber sofort dementiert. Der FIFA-Präsident sieht sich und seine Person durch die Wiederwahl komplett bestätigt. Die Festnahmen wichtiger FIFA-Funktionäre wegen des Verdachts der Korruption sieht der 79-jährige Schweizer als Versuch, seine Wiederwahl torpedieren zu wollen. Die zuständigen Justizbehörden in den USA machen weiter und sind offenbar ziemlich entschlossen. Aus Zürich, Hans-Jürgen Maurus.
Die anhaltenden Ermittlungen der US-Justizbehörden weiten sich im Fall FIFA aus, berichten heute mehrere Schweizer Zeitungen. Nach Angaben der Sonntagszeitung will das FBI den Kopf von FIFA-Präsident Joseph S. Blatter. Sie zitiert einen Ex-Staatsanwalt aus Miami, der davon ausgeht, dass die US-Justiz gegen Blatter besonders sorgfältig vorgehen werde. Ob allerdings genügend Indizien oder Beweise zusammenkommen, ist völlig offen. Allerdings haben 4 Angeklagte bereits gestanden und dürften andere FIFA-Funktionäre schwer belasten. Zudem könnten Ex-FIFA-Vize Jack Warner und der Kronzeuge des FBI Chuck Blazer wichtige Informationen liefern. Das langjährige FIFA-Exekutivmitglied Blazer hat mit einem versteckten Mikrofon in einem Schlüsselanhänger offenbar über Monate eigene Kollegen abgehört. Im zweiten Verfahren der Schweizer Bundesanwaltschaft wegen möglicher Bestechung bei der Vergabe der WM-Turniere nach Russland und Katar interessieren sich die Schweizer Behörden laut NZZ am Sonntag auch für die Fußballidole Franz Beckenbauer und Michel Platini sowie den russischen Sportminister Vitali Mutko und Ex-FIFA-Vizepräsident Bin Hammer. Beckenbauer hatte sich für die WM in Russland ausgesprochen und wurde später Botschafter des russischen Staatskonzerns Gazprom. Platini stimmte für die WM in Katar. Kurze Zeit später erhielt sein Sohn eine Kaderstelle beim katarischen Unternehmen Qatar Sport Investments.
Soweit Hans-Jürgen Maurus über die Ermittlungen gegen einflussreiche Funktionäre der FIFA. Die Vorwürfe gegen die FIFA rufen auch Frank-Walter Steinmeier auf den Plan. Schließlich war der Außenminister früher selbst Fußballer beim TuS 08 Brakel Sieg. Und so fordert er nun einen Neustart des Weltfußballverbandes. In der Welt am Sonntag meint Steinmeier, der Fußball als Ganzes hat in Zürich eine bittere Niederlage erlitten. Zitat Ende. Zurzeit ist der Außenminister im Nahen Osten und er versucht, zwischen Israels Regierung und der palästinensischen Seite zu vermitteln. Daniel Pokraka berichtet.
Nein, der Konflikt mit den Palästinensern ist offenbar nicht das, was Benjamin Netanyahu in erster Linie umtreibt. Im Gespräch mit Außenminister Steinmeier arbeitete er sich vor allem am Iran ab. Für ihn die Bedrohung für Israel und den Weltfrieden. Denn der Iran wolle die Atombombe, strebe die Eroberung des Nahen Ostens an, einen Cyberkrieg ebenfalls und er wolle außerdem Waffen produzieren. Was für eine Bedrohung wäre der Iran erst, wenn er Zugang zur Bombe bekäme, sagt Netanyahu. Und nach Ansicht Israels sehen die Eckpunkte zur Atomvereinbarung mit dem Iran genau das vor, nur mit Verzögerung. Dann kam Netanyahu doch noch zum Konflikt mit den Palästinensern und bekannte sich zur Zwei-Staaten-Lösung. Das hatte sich vor einigen Wochen im Wahlkampf noch anders angehört, was Netanyahu allerdings heute bestritt. Entscheidend für Gespräche über einen eigenständigen Palästinenserstaat ist für ihn übrigens nicht die Frage von Grenzverläufen oder Siedlungspolitik, sondern ob die Palästinenser das Existenzrecht Israels anerkennen. Steinmeier sprach die Lage im Gazastreifen an, also dort, wo letzten Sommer 1,5 Monate lang Krieg herrschte. Ein Teil des Gebiets liegt nach wie vor in Trümmern. Es herrschen Armut und Perspektivlosigkeit. Steinmeier spricht von einer prekären und deshalb bedrohlichen Lage.
Deshalb bin ich der Überzeugung, dass wir nach Wegen und Möglichkeiten suchen müssen, schnell beim Wiederaufbau und bei der wirtschaftlichen Entwicklung voranzukommen, den Menschen dort Perspektiven zu geben. Das kann natürlich nur gehen. Sicherheit für Israel gegen wirtschaftliche Entwicklung im Gazastreifen.
Steinmeiers zentrale Position, die Mitnahmen zum palästinensischen Ministerpräsidenten Hamdallah. Sicherheit für Israel, Wiederaufbau für Gaza. Nach dem Gespräch mit Hamdallah sagte der Außenminister, eine Verhandlungslösung sei das Beste für beide Staaten und bis zu einem Neustart dürfe es nicht ewig dauern. Das habe er auch den Israelis gesagt.
Am Ende brauchen wir beides. Echte Lebenschancen für die Menschen in Gaza durch zügigen Wiederaufbau, auch durch Öffnung von Grenzen. Aber wenn ich sage beides, dann brauchen wir auch ein Ende der Angriffe mit Raketen aus dem Gazastreifen heraus.
Raketenbeschuss auf Israel, wozu sich Hamdallah, der im Gazastreifen keinen Einfluss hat, nicht weiter äußerte. Zu Gaza von ihm hauptsächlich dies. Die internationale Gemeinschaft müsse sich dort mehr einsetzen. Seit 2007 steht der Gazastreifen unter der Kontrolle der radikal-islamischen Hamas. Dass Steinmeiers Nahostbesuch eine neue Friedensinitiative in Gang setzt, eine solche Erwartung hat niemand ernsthaft. Als Erfolg kann seine Reise schon gelten, wenn danach wenigstens ein Umriss neuer Gespräche am Horizont auftaucht.
Außenminister Steinmeier also im Nahen Osten zu mühsamen Vermittlungen zwischen Israel und den Palästinensern. Und kurz vorher war er in der Ukraine, in der Hauptstadt und im Osten des Landes, das vom Krieg zwischen prorussischen Separatisten und ukrainischen Soldaten schwer gezeichnet ist. Ein Außenminister ist der oberste Diplomat seines Landes. Und Frank-Walter Steinmeier beweist in diesen Tagen einmal mehr, wie gut er als Diplomat ist. Christina Nagel kommentiert.
Der deutsche Außenminister eilt von Krisenherd zu Krisenherd. Am Freitag Kiew, am Samstag Dniepropetrovsk im Osten der Ukraine, dann weiter nach Israel und in den Gazastreifen. Wieder und wieder versucht er dafür zu sorgen, die Konfliktparteien an einen Tisch zu bekommen, politische Lösungen voranzutreiben. Der Gesprächsfaden, wird er nicht müde zu betonen, dürfe nicht abreißen. Ein Satz, dem viele überdrüssig geworden sind. Denn all die Gespräche, all die Vermittlungsversuche, sie scheinen nichts zu bringen. Weder im Ukraine-Konflikt noch in der Palästinenserfrage sind Fortschritte zu vermelden, von einem Durchbruch ganz zu schweigen. Aber ist deshalb alles vergeblich? Nein, aus einem einfachen Grund, weil Wegsehen keine Alternative ist, weil ohne Vermittlung, ohne diese Gespräche nur militärische Lösungen bleiben, was nichts anderes bedeutet als noch mehr Gewalt, noch mehr Tote, noch mehr Zerstörung, als es jetzt schon gibt. Wer das nicht will, dem bleibt nur dieser eine sehr mühsame Weg, es immer wieder zu probieren, Druck auszuüben, zu beschwichtigen, zu vermitteln, zu reden. Und es ehrt Frank-Walter Steinmeier, dass er dies mit Geduld, Ausdauer und viel Einsatz tut, obwohl auch ihm manchmal anzumerken ist, dass er angesichts der Verbohrtheit der Konfliktparteien gern hinschmeißen würde. Dass er es nicht tut, sondern in der Öffentlichkeit diplomatisch Haltung bewahrt und nichts von den Querelen nach außen trägt, die hinter verschlossenen Türen offen zutage treten, macht ihn als Vermittler aus. Dafür wird er von seinen Kollegen geschätzt, deshalb ist er als Krisenmanager gefragt. Für Steinmeier bedeutet das, dass er als deutscher Außenminister Einfluss nehmen kann. Und das will er, denn er vertritt zu Recht die Ansicht, dass Deutschland nicht mehr an der Außenlinie stehen und sich in bloßer Empörungsrhetorik ergehen darf. Deshalb mischt er sich ein, übernimmt Verantwortung und innerhalb der Europäischen Union auch eine gewisse Führungsrolle. Er tut dies mit Bedacht, was ihm den Ruf eingebracht hat, manchmal zu diplomatisch, zu vorsichtig zu sein. Eine Kritik, die mitunter berechtigt ist, die aber nicht mit Anbiederei an irgendeine Regierung oder ein Land verwechselt werden sollte. Es ist seine Art, Außenpolitik zu betreiben. Kritik und deutliche Worte gehören für ihn nicht immer in die Öffentlichkeit, nur weil diese sie erwartet. Sie bleibt deshalb aber nicht aus. Und sie gilt allen Konfliktparteien gleichermaßen. Den Russen wie den Ukrainern, den Israelis und den Palästinensern. Liebend gern würde auch Frank-Walter Steinmeier Verhandlungserfolge verkünden, echte Fortschritte auf dem Weg zu einem dauerhaften Frieden. Die Frustration, wieder nur sagen zu können, dass man im Gespräch bleibt, die nachfolgende Skepsis, ob all das überhaupt Sinn macht, all das hält ihn nicht davon ab, weiterzumachen. Und das ist ein großes Glück.
Christina Nagel kommentierte das Krisenmanagement des deutschen Außenministers für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Und während Frank-Walter Steinmeier im Nahen Osten ist, nahm seine Kabinettskollegin Ursula von der Leyen an der wichtigsten Sicherheitskonferenz in Asien teil. Im Mittelpunkt standen die Sicherheitsinteressen der ASEAN-Staaten in Südostasien. Und diese Konferenz war gezeichnet von aktuellen Konflikten zwischen China und den USA. Aus Singapur Udo Schmidt.
Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat sich heute in Singapur für eine engere sicherheitspolitische Kooperation zwischen der Europäischen Union und der südostasiatischen Staatengemeinschaft ASEAN ausgesprochen. Eine nachhaltige Sicherheitsarchitektur könne Konflikte entschärfen helfen. Von der Leyen nannte als Beispiel die OSZE, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa.
This is another example for security architecture. When the Russian-Ukraine conflict started.
Dies ist ein weiteres Beispiel für eine gelungene Sicherheitsarchitektur. Als der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine begann, waren wir froh, die OSZE zu haben. Sie spielt derzeit eine wichtige Rolle. Dort sitzen alle an einem Tisch und der musste nicht neu geschaffen werden. Der Verhandlungstisch war bereits da.
The negotiation table was there since years.
Ein Hinweis, der sich deutlich auf die notwendigen Gespräche im Konflikt um das Südchinesische Meer bezieht. Zuvor hatte sich die Verteidigungsministerin am Rande der Konferenz besorgt über eine mögliche Eskalation dieses Konfliktes zwischen China und den Anrainerstaaten Vietnam, Philippinen und Malaysia geäußert. Das Seerecht müsse eingehalten und der freie Handel dauerhaft ermöglicht werden, sagte von der Leyen.
Let me draw on one conclusion as a European.
Lassen Sie mich eine Schlussfolgerung nennen. Auch wenn die Sicherheitslagen in Europa und Asien nicht die gleichen sind, sie sind doch ähnlich. Wir sehen uns internationalem Terrorismus gegenüber, schwachen Staaten, zunehmenden militärischen Konflikten. Wie wir mit diesen Herausforderungen umgehen, wird unterschiedlich sein. Es folgt unterschiedlichen Traditionen, aber wir können voneinander lernen.
Our lessons learned.
Gestern hatte US-Verteidigungsminister Ashton Carter die Haltung Chinas heftig kritisiert. China beansprucht einen Großteil des südchinesischen Meeres für sich und baut auf den zwischen den Anrainern umstrittenen Spratly-Inseln mittels Landaufschüttung eine Start- und Landebahn. Chinas Admiral Sun Yao verteidigte heute diese Aufschüttung. Sie würden ausschließlich der Sicherung der Atolle dienen.
Apart from meeting the necessary defense needs.
Wir verhalten uns da verantwortungsvoll. Es geht nicht um militärische Notwendigkeiten, sondern um die Erhaltung der Inseln. Den Anspruch auf die Inseln allerdings bekräftigte der Admiral. Am frühen Morgen hatten Sicherheitskräfte in der Nähe des Konferenzhotels einen Mann erschossen, der mit seinem Auto die Barrieren durchbrochen hatte.
Soweit Udo Schmidt aus Singapur und damit ins Inland. Und hier gibt es gute Nachrichten für ehemalige Arbeitslose. Die Nachrichten kommen aus Berlin, denn die Bundesregierung will ehemalige Arbeitslose besser begleiten und unterstützen. Einzelheiten von Matthias Zahn.
Das Bundesarbeitsministerium will ehemalige Hartz-IV-Bezieher, die eine Arbeit gefunden haben, länger als bisher begleiten und betreuen lassen. Das steht in einer Antwort des Ministeriums auf eine Anfrage der Linken, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Bisher gibt es eine solche Nachbetreuung nur für einen begrenzten Personenkreis, wie etwa für Aufstocker, also für Leute, die eine neue Arbeit haben, aber immer noch auf staatliche Unterstützung angewiesen sind. Hintergrund der Initiative des Ministeriums ist, viele Hartz-IV-Empfänger, die einen Job gefunden haben, sind nach nur wenigen Monaten wieder arbeitslos. Die Abbrecherquote ist hoch. Als wichtiger Grund dafür gilt die fehlende Unterstützung in den ersten Monaten der Beschäftigung. Oft müssen sich ehemalige Langzeitarbeitslose erst wieder an den Arbeitsalltag gewöhnen. Sie müssen zum Beispiel wieder lernen, Stress auszuhalten. Heinrich Alt vom Vorstand der Bundesagentur für Arbeit sagt, wir stehen als Vermittler zur Verfügung, um Beschäftigungsverhältnisse zu stabilisieren und auch um Hilfen anzubieten, wie etwa einen Bildungsgutschein. Bei der BA gilt die Faustregel, wer lange arbeitslos war, braucht mindestens ein halbes Jahr, um dieselbe Leistung zu bringen wie früher. Die Bundesagentur schätzt, dass etwa 300.000 bereits vermittelte Hartz-IV-Empfänger profitieren würden, wenn das Arbeitsministerium seinen Plan umsetzt. Die Sozialpolitikerin der Linken, Sabine Zimmermann, nennt das Vorhaben mehr als überfällig. Die Zahl derer, die nach kurzer Zeit wieder arbeitslos sind, ist viel zu hoch, so Zimmermann.
Bei den Grünen ist ein neuer Streit im Anmarsch. Es geht um die Doppelspitze. Cem Özdemir, einer der beiden Vorsitzenden der Bundesgrünen, hat diese Debatte begonnen. In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung erklärt Özdemir, die Doppelspitze sei ein Grund für die fehlende Durchschlagkraft der Partei. Die doppelte Doppelspitze der Grünen macht es nicht leichter, personelles Profil zu gewinnen und Auseinandersetzungen mit dem politischen Gegner zuzuspitzen, so Cem Özdemir. Davon will der Landesverband der Grünen in Niedersachsen nichts wissen. Das spiele überhaupt keine Rolle, meinen die zuständigen Landeschefs. Und das sehen die Grünen in Nordrhein-Westfalen ganz ähnlich. Die hatten am Wochenende ihren Landesparteitag in Bielefeld. Und da standen viel wichtigere Themen im Mittelpunkt, wie Leo Flamm zu berichten weiß.
Der Chef der Grünen Bundestagsfraktion, Toni Hofreiter, rief die nordrhein-westfälischen Delegierten auf, sich weiter praktisch für Artenvielfalt und Klimaschutz einzusetzen. Mit dem Klimaschutzplan und dem Votum gegen Fracking seien sie auf einem guten Weg. Dabei dürften sich die Grünen nicht durch eine Bundesregierung ausbremsen lassen, die zwar schöne Bilder von Klimagipfeln produziere, aber nicht handle. Mit Blick auf die Verursacher einer sich abzeichnenden Klimakatastrophe gab sich Hofreiter kämpferisch.
Wenn ihr Klimaschutz ernst meinen, was wollen wir dann mit dem Geschäftsmodell der mit weltweit mächtigsten und größten Konzerne, mit den Rohölkonzernen? Wir wollen deren Geschäftsmodell kaputt machen. Das heißt nämlich Klimaschutz. Klimaschutz ist die Abschaffung des Geschäftsmodells für die Erdölkonzerne, für die Kohlekonzerne und am Ende auch für die Erdgaskonzerne.
Die Delegierten sprachen sich für erhöhte CO2-Einsparziele aus, was vor allem die alten Braunkohlekraftwerke betrifft. Der grüne Umweltminister Johannes Remmel bezeichnete mit Blick auf die Braunkohlediskussion die Position von CDU-Oppositionschef Armin Laschet als antiquiert.
Geht es darum, dass wir uns aufmachen, technikorientiert neue Lösungen, innovative Lösungen zu präsentieren? Oder ob es darum geht, sich für den Museumsdirektor eines Technikmuseums zu bewerben, liebe Freundinnen und Freunde? Wir wollen die Innovation, wir wollen den Fortschritt. Und da brauchen wir keine Kraftwerke, die über 40 Jahre alt sind, ineffektiv sind und die mit Zukunft von Nordrhein-Westfalen nichts zu tun haben.
Remmel hatte im Vorfeld des Parteitages ein alternatives Einsparmodell gegenüber SPD-Bundeswirtschaftsminister Gabriel ins Gespräch gebracht. Danach geht es nicht mehr um eine Klimaabgabe, sondern um die Wirkungsgrade von Kraftwerken. Dem grünen Beschluss nach ist es jetzt zweitrangig, mit welchem Instrument die Einsparziele erreicht werden. Hauptsache, sie werden erreicht. Der grüne Bundestagsabgeordnete Oliver Krischer warf in dieser Frage der Bundeskanzlerin Blockadepolitik vor.
Was aber nicht geht, ist das, was Angela Merkel tut, dass sie international für Klimaschutz redet, national alles blockiert, liebe Freundinnen und Freunde. Und das müssen wir benennen, das dürfen wir nicht durchgehen lassen. Das muss unsere Politik sein. Danke euch.
In weiteren Anträgen machen sich die Grünen gegen die geplante Vorratsdatenspeicherung stark und setzen sich für eine Ehe für alle ein. Außerdem fordern sie das Kommunalwahlrecht für Nicht-EU-Bürger.
Soweit Leo Flamm vom Landesparteitag der Grünen in Nordrhein-Westfalen. Ja, ungemütlich könnte es bald werden für die Bundesregierung, denn ihr drohen 5 Vertragsverletzungsverfahren aus Brüssel. Die Kommission der Europäischen Union will diese Verfahren anstrengen, und zwar gegen ganz unterschiedliche Gebiete. Es geht einmal um die Maut, die die Bundesregierung ja einführen will, die Sicherheit an Flughäfen, Gesundheitschecks für Piloten, Elektroschrottbeseitigung und die Erstattung der Mehrwertsteuer. Was es damit nun im Einzelnen auf sich hat, dazu aus Brüssel Andreas Meyer-Feist.
Wer sich in Berlin schon auf einen ruhigen Sommer freut, freut sich zu früh. Aus Brüssel kommt mächtig Ärger. Das bedeutet Arbeit, die größte Baustelle, die Maut. Das Gesetz ist durch. Erst jetzt kann EU-Verkehrskommissarin Violetta Bulc reagieren.
The fairness is essential.
Die deutsche Maut möglicherweise unfair für EU-Ausländer. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt erwartet aber trotzdem, dass er mit der Maut durchkommt.
Es ist immer die Hoffnung, irgendwann wird's irgendwer stoppen. Die letzten 12 Monate hat's niemand gestoppt.
Das wollen die Österreicher probieren mit Brüsseler Hilfe. Doris Bures, ehemalige Verkehrsministerin in Wien, hat alles vorbereitet.
Da werde ich jedes Rechtsmittel ausschöpfen bis zum Europäischen Gerichtshof.
Ihr Nachfolger Alois Stöger will Pflöcke einschlagen gegen Berlin.
Wir bleiben konsequent, das sind wir der Bevölkerung auch verpflichtet.
Laut Umfragen hat die Wiener Regierung die Österreicher scheinbar hinter sich.
So eine richtige bayerische Weißwurst-Geschichte, nicht?
Ich denke mir, zahlen ja mit dem Pickel schon anständig.
Für die eigenen Bürger okay, aber für die Ausländer ist eher nicht so.
Die Österreicher wollen nicht doppelt zahlen, wenn sie rüber ins Nachbarland wollen. Die eigene Maut und dann auch Gebühren in Deutschland. Schon gar nicht, wenn Deutsche die Maut ersetzt bekommen. Wird die Maut jetzt also gestoppt? Es könnte auch ganz anders ausgehen. Denn nachgebessert hatte Berlin schon. Die Autobahnmaut wurde zur Infrastrukturabgabe. Für Alexander Dobrindt ein elementarer Unterschied, den er gegen Brüssel ins Feld führen will.
Also erstmal hat uns die EU ja in den letzten Jahren immer wieder aufgefordert, dass wir von der Steuerfinanzierung hin zur Nutzerfinanzierung doch endlich auch in Deutschland gehen sollen. Wir gehen jetzt diesen Weg.
Entscheidend, die Abgabe betrifft nicht nur die Autobahnen. In diesem Punkt hat Dobrindt sogar Freunde in Österreich. Nicht die deutsche, Österreichs Autobahnmaut ist schlecht, weil sie die Leute auf die Landstraßen treibt, findet die Tiroler Verkehrspolitikerin Ingrid Felipe. Das deutsche System sei umweltverträglicher.
Die Überlegung zu schauen, wie man Verkehrsströme so lenken kann, dass die großen Verkehre auf den Autobahnen und nicht durch die Dörfer rollen, das ist sehr sinnvoll und das ist ja bei uns auch das Problem.
In Österreich verstopfen Mautverweigerer die Dorfstraßen, in Deutschland soll das nicht so einfach möglich sein. Kann Dobrindt also die Maut retten, am Ende sogar nicht gegen, sondern mit dem ärgsten Gegner Österreich? Falls sich auch andere EU-Länder verpflichten, von der Steuerfinanzierung auf eine Nutzerabgabe umzuschwenken. EU-Verkehrskommissarin Bulz stört die Mautvielfalt in Europa schon seit langem. Ihre Hoffnung, der einheitliche europäische Verkehrsraum, auch bei der Maut das große Ziel. Berlin bekommt aber nicht nur bei der Maut Ärger mit Brüssel, auch in vielen anderen Bereichen. Flughafensicherheit nicht ausreichend, Pilotenchecks ungenügend, Mehrwertsteuererstattung zu kompliziert für Ausländer. Außerdem steht der Ruf des europäischen Saubermanns auf dem Spiel. Die Deutschen können noch immer nicht ihre alten Toaster und Handys zurück ins Geschäft bringen. Dabei sollte Elektroschrott schon längst recycelt werden. Selbst wenn Berlin schnell nacharbeitet, bis Oktober dürfte es wohl dauern, bis alles beschlossen ist. In Sachen Elektroschrott drohen Strafzahlungen von rund 200.000 Euro für jeden Tag, an dem sich nichts getan hat. Abgesehen von den anderen Verfahren, die schon laufen oder demnächst anstehen. Die Hoffnung, dass es Berlin mit der neuen EU-Kommission einfacher hat als mit der alten, erfüllt sich wohl nicht.
Ein Beitrag aus Brüssel von Andreas Meyer-Feist. Er war ein ungewöhnlicher Mann mit vielen Talenten und mit viel Einfluss. Alfred Neven Dumont. Der Kölner Verleger ist gestern gestorben im Alter von 88 Jahren. Alfred Neven Dumont war geprägt von seinen Erfahrungen und von denen seiner Familie im Zweiten Weltkrieg. Und die Freiheit und die Liberalität, sie standen immer im Mittelpunkt seiner Arbeit. Gestern also ist der Herausgeber des Kölner Stadtanzeigers und weiterer großer Zeitungen verstorben. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel von der SPD sagte, Dumont habe eine einzigartige verlegerische Erfolgsgeschichte geschrieben, die als sein Lebenswerk erhalten bleibt. Zitat Ende. Jochen Hilgers nun mit weiteren Reaktionen auf den Tod von Alfred Neven Dumont.
Der Tod des Kölner Verlegers Alfred Neven Dumont hat bundesweit Trauer ausgelöst. Der 88-Jährige war am Samstag nach kurzer schwerer Krankheit gestorben. Die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft nannte Neven Dumont eine der herausragenden Verlegerpersönlichkeiten Deutschlands. Bis zuletzt hatte er nicht nur in Köln seine Stimme erhoben. Er kommentierte lokale Themen mit Vorliebe in der Kulturpolitik, war aber auch ein leidenschaftlicher Förderer der deutsch-israelischen Beziehungen. WDR-Intendant Tom Buro sagte, Neven Dumonts Vielseitigkeit und Gradlinigkeit seien einzigartig gewesen und hätten für viele Vorbildcharakter. Die persönlichen Begegnungen mit ihm seien beeindruckend gewesen, so Buro, er werde ihn als Gesprächspartner sehr vermissen. Geschockt reagierten auch Kölns Kommunalpolitiker. Die Lücke, die Neven Dumont hinterlässt, werde nicht zu schließen sein, sagte die Sozialdezernentin der Stadt Henriette Reker, die für CDU, Grüne und FDP als Oberbürgermeisterkandidatin antritt.
Er hatte eine ungeheure Integrationskraft und war immer ganz nah an den Menschen. Und das aus einer Position, ja, hochgebildet. Und das hat mich sehr beeindruckt an ihm.
Reke arbeitete vor allem in der Flüchtlingspolitik eng mit Alfred Neven-Dumont zusammen. Der 88-Jährige und seine Ehefrau hatten sich in der Vergangenheit besonders stark für Flüchtlinge eingesetzt. Bernd Petelkau, CDU-Chef in Köln, hofft, dass die Erben von Neven-Dumont sein Lebenswerk fortsetzen können.
Er war einerseits ein großer Journalist, das heißt auch ein großer Verfechter der Demokratie. Andererseits aber auch ein begnadeter Unternehmer, der mit dem Express und anderen Dingen immer wieder neue Wege gegangen ist. Und das ist etwas, was den Standort Köln geprägt hat. Und dafür sind wir ihm auch Dankbarkeit schuldig.
Alfred Neven-Dumont, der nach dem Krieg eigentlich Schauspieler werden wollte, trat Anfang der 1950er Jahre ins elterliche Verlagshaus ein. Das baute er in den folgenden Jahrzehnten durch Neugründungen wie den Express oder Zukäufe wie Hamburger Morgenpost und Berliner Zeitung zu einem der wichtigsten Medienunternehmen Deutschlands aus.
Alfred Neven-Dumont ist gestern im Alter von 88 Jahren gestorben. Jochen Hilgers erinnerte an den großen Verleger in Köln, der aber weit darüber hinaus bekannt war, auch im Ausland. Ja, und zum Schluss im Echo des Tages schauen wir noch auf den Sport. Der VfL Wolfsburg ist erstmals DFB-Pokalsieger und Christian Schulze aus der Sportredaktion, das wurde heute entsprechend gefeiert.
Absolut. Am Mittag sind die Wolfsburger Pokalhelden wieder aus Berlin zurückgekehrt. Den 3:1-Sieg gegen Borussia Dortmund hatte die Mannschaft natürlich auch schon ausgiebig in Berlin gefeiert, aber heute ging es dann eben in Wolfsburg mit den Fans weiter. Thorsten Iffland war für uns mit dabei.
Eine gute Stunde lang hat die Feier auf dem Rathausplatz in Wolfsburg gedauert. Die Spieler um Kapitän Diego Benaglio fuhren mit Cabrios auf eine Bühne und präsentierten am Ende knapp 40.000 Fans den Pokal. Gleich 3 Bierduschen musste ein glücklicher, aber auch müder Trainer Dieter Hecking über sich ergehen lassen. Nach einer langen Partynacht in Berlin ging es für den VfL in Wolfsburg per Autokorso durch die Stadt. Anschließend gab es einen Empfang beim Oberbürgermeister mit Eintrag in das Goldene Buch der Stadt. Nach dem ersten Pokalsieg in der Vereinsgeschichte und einem wahren Feiermarathon hat Dieter Hecking seinen Spielern schließlich scherzhaft zugerufen, dass er sie erstmal nicht wiedersehen will. Ab sofort ist also Urlaub angesagt beim DFB-Pokalsieger 2015.
In den Urlaub haben sich auch die Dortmunder Spieler verabschiedet, allerdings natürlich mit deutlich schlechterer Laune. In Dortmund herrschte am Tag nach der dritten Finalniederlage in Folge Trauerstimmung. Nichts war es mit der großen Abschiedsparty für Trainer Jürgen Klopp am Borsigplatz. Anne van Eickels berichtet aus Dortmund.
Dunkle Anzüge, dunkle Sonnenbrillen, müde Gesichter. So zeigte sich die Mannschaft von Borussia Dortmund heute Vormittag am Berliner Flughafen. Denn trotz der Niederlage hatte es sich die Mannschaft nicht nehmen lassen, mit ihrem Trainer noch ein letztes Mal zu feiern und es bis in die frühen Morgenstunden krachen zu lassen. Am Flughafen in Dortmund ging es dann noch auf dem Rollfeld vom Flieger in den schwarz-gelben Mannschaftsbus. Kein Korso, keine Autogramme für die Fans, keine großen Gesten, sondern direkt zum Trainingsgelände. Von dort verabschiedet sich die Mannschaft in den Urlaub und Jürgen Klopp verabschiedet sich aus Dortmund.
Nach 7 Jahren mit 2 Meisterschaften und einem Pokalsieg ist die Amtszeit von Jürgen Klopp in Dortmund auf eigenen Wunsch vorbei. Sein Nachfolger beim BVB ist ab der neuen Saison Thomas Tuchel. Wir wechseln die Sportart vom Fuß zum Handball. Das Finalturnier in der Champions League der Männer in Köln nähert sich seiner Entscheidung. Und eines ist schon mal sicher, erstmals seit 2011 gewinnt kein deutsches Team den Titel. Denn das Finale, das bestreiten aktuell der FC Barcelona und West Brem aus Ungarn. Der deutsche Vertreter THW Kiel hatte das Finale ja gestern verpasst. Und heute gab es dann auch im Spiel um Platz 3 gegen Chielce aus Polen eine Niederlage. Thomas Kurs berichtet aus Köln.
Sie haben alles probiert, aber der Frust nach der Halbfinalpleite saß wohl doch zu tief. Die Kieler Handballer haben das kleine Finale um Platz 3 gegen Chielce verloren. Ausgeglichen die erste Hälfte, 12:12, stand es vor fast 20.000 Zuschauern in der ausverkauften Kölner Arena zur Pause. Auch im zweiten Durchgang ging es hin und her, Kiel im Angriff, aber wie schon gestern mit einer zu hohen Fehlerquote. Die Entscheidung dann 10 Minuten vor dem Ende, als Chielce mit 4 Toren am Stück davonzog.
Die polnischen Handballer sichern sich also Platz 3 in der Champions League. In Polen ist heute die Ruder-EM zu Ende gegangen. Zum Abschluss gab es Gold für den Deutschland-Achter. Es war der 3. EM-Sieg in Serie für das Flaggschiff. Aus Posen berichtet Jan Dittjörgeit.
Ein Dreivierteljahr nach dem 2. Platz bei der WM in Amsterdam gelang dem Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes dabei ein Prestigeerfolg gegen den Dauerrivalen aus Großbritannien. Insgesamt konnte die Zielstellung des Deutschen Ruderverbandes erreicht werden. Neben dem Achter gab es auch noch Gold durch den Frauendoppelvierer und den Männerdoppelzweier mit Marcel Hacker und Stefan Krüger. Silber zudem für den leichten Frauendoppelzweier. Am Ende also 3-mal Gold und 1-mal Silber. Mehr als eine Standortbestimmung ist aber auch das nicht. Den Saisonhöhepunkt gibt es erst Anfang September mit der WM in Frankreich.
Und zum Schluss kehren wir wieder nach Deutschland und nach Berlin zurück. Dort wurde heute Basketball gespielt. Alba Berlin hat dabei das dritte Halbfinalspiel gegen Bayern München mit 101-88 gewonnen und hat damit zwei Matchbälle für den Finaleinzug. Beim nächsten Sieg steht Berlin im Endspiel um die deutsche Meisterschaft und trifft dort auf Bamberg.
Vielen Dank. Der Sport war das mit Christian Schulze und das war das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und einen guten Abend wünsche ich Ihnen. Im Studio war Gertrud Sterzl.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.